Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Danke, hoi miteinander. Danke für das nette Intro. Wo Reto mich angeschrieben hat und gesagt hat, ich könnte da vielleicht mal kommen reden, habe ich gedacht, ja gut, da kann ich ein paar glatte Geschichten aus meinem Buch erzählen. Aber dann hat er mir da die Verse da gegeben, aus der Bergpredigt. Und die finde ich ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich bin gerade ein bisschen verschrocken und dachte, oh hoppla, jetzt soll ich über das predigen. Aber vielleicht liegt ja auch in diesen Versen einer der Hauptgründe, warum wir öfters mal spinnen. Matthäus 5, 17 bis 21. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird gross heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also irgendwie kommt einem in diesen Versen eine Art Spannungsfeld, um nicht gerade zu sagen, einen Widerspruch entgegen. Ein Spannungsfeld, wo man das nicht auflösen, dann kann man, je nachdem, wie man die Verse versteht, kommt man so in eine ganz extreme geistliche, wie wir sagen, Tüpfelschiesserei hinein, oder? Oder ist das Gegenteil, in einen völligen Relativismus, wo dann gar nichts mehr gilt. Darum ist da schon die Frage, was gilt jetzt da gemäss diesen Versen? Ist jetzt gesetzt, wirklich bis aufs Tüpfli zu erfüllen? Also wenn wir jetzt nochmal darüber reden, ob wir doch am Samstag den Sabbat feiern und wer wir unter welchen Umständen doch steinigen wollen. Oder pfeifen wir jetzt um jede Gesetzlichkeit? Weil es sind ja genau die Pharisäer gewesen, wo Jesus am meisten Mühe hatte damit. Mit denen hat er immer wieder Mühe gehabt. Und sie sind ja die gewesen, die sich gerühmt haben, das Gesetz am genauesten zu befolgen. Darum, wenn jetzt denen ihre Gerechtigkeit nicht gut genug war, um ins Himmelreich zu kommen, ja, was ist es dann? Müssen wir noch strenger sein als Taliban? Ich meine Pharisäer. Und ich finde es immer lustig, oder, wenn Ungläubige sagen, die Bibel ist voller Widersprüche, dann frage ich mich, ja, welche? Dann fällt ihnen keiner ein. Das ist einfach, das haben sie mal jemandem abgeplappert, damit sie sich nicht mit dem Inhalt beschäftigen. Aber genauso witzig finde ich es auch, wenn Gläubige sagen, nein, die Bibel hat keine Widersprüche. Dann sage ich, vielleicht solltest du deine Bibel wieder mal lesen. Weil wir haben tatsächlich einen Haufen Spannungsfelder in der Bibel, wo manchmal wirklich sogar wie richtige Widersprüche sind. Falls du nicht glaubst, habe ich da eine kleine Kostprobe aus den Sprüchen. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Also, sonst sind wir der gleiche Deutsch. Aber dann gerade im nächsten Vers heisst es, antworte dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünke. Also jetzt sollen wir den Deutsch doch wissen lassen, dass er ein Deutsch ist. Also wie funktioniert das ganz genau mit dem Gesetz Gottes? Je länger, dass ich mich mit den biblischen Spannungsfeldern auseinandersetze und Antworten suche, ob es jetzt so oder so ist, bei gewissen Fragen, desto klarer oder eben unklarer wird die Antwort, wenn ich spüre, mir Gott sagt, du stellst die Frage falsch. Es ist sehr oft nicht entweder oder, sondern sowohl als auch und kommt darauf an und es ist halt kompliziert und du siehst leider halt nur die Oberfläche und darum ist es eben ein bisschen schwierig. Ich weiss, das ist nicht das, was wir hören wollen. Vor allem die Männer haben gerne klare Strukturen, Richtlinien, wo wir uns alle daran halten können und dann jedem kannst du sagen, schau, so läuft es. Aber es ist eben nicht so, weil das Leben ist viel komplizierter und Gott sieht in die Herzen hinein. Darum ist es nicht immer das Gleiche, wenn zwei das Gleiche machen. Das haben wir schon ganz am Anfang gemerkt bei Kain und Abel. Oder? Da sind beide gekommen, beide haben geglaubt, beide haben ein Opfer gebracht der eine den Gold cool gefunden und der andere nicht. Oder? Jetzt findest du garantiert irgendwelche Brüder, die diskutieren können, ja, der Kain hätte eben sollen sein Gemüse gegen Hammerli tauschen, weil Gott steht nicht auf vegane Opfer oder irgend sowas. Oder? Aber vielleicht ist das auch wirklich nur ein Detail. Klar kann man sagen, mit der richtigen Haltung hätte Kain vielleicht gemerkt, dass Opfer etwas mit Blut zu tun haben und dass das schon ein Hinweis ist auf das Lamm Gottes, das unsere Schuld trägt und so weiter, das für uns geopfert wird. Aber ich glaube, das ist wirklich nur ein Detail, sondern Gott schaut auf die Herzenshaltung, mit welcher Haltung kommst du, wenn du das Opfer bringst zu Gott. Und darum können zwei das Gleiche machen und je nachdem, was die Herzenshaltung ist, findet es Gott eben cool oder eben nicht. Und wir können nur immer spekulieren und wissen es nicht. Vielleicht kommt ein bisschen mehr Klarheit in die Fragen hinein, wie wir Gottes Gesetz zu erfüllen haben, wenn wir zuerst mal das Wort Gesetz überhaupt noch mal genauer anschauen. Weil der Schlüsselbegriff, der mit Gesetz übersetzt worden ist in vielen Bibeln, ist Tora. Das ist im Hebräischen der Schlüsselbegriff. Und je nachdem, wie das jetzt das Wort Tora übersetzt wird ins Deutsche, fällt dort bereits eine Vorentscheidung, wie das wir Tora wahrnehmen. Tora ist abgeleitet von der Verbalwurzel Tr. Ja, die haben eben kein Vokal, dort im Hebräischen. Aber von der Bedeutung her ist es Lehren oder Unterweisen. Die Zürcher Bibel und die Einheitsübersetzung, die brauchen den Begriff Weisung. Der bringt eher die weisheitliche Aspekt von, oder die weisheitliche Dimension von Tora zum Ausdruck. Während die antike jüdische Übersetzung, die dann ins Griechische, ins Septuaginta übersetzt wurde, ist ins Altgriechische, die hat dann das Wort Nomos gewählt, also Gesetz. Und das ist dann in der Lutherbibel aufgenommen worden und die anderen. Und jetzt je nachdem, ob man das jetzt als eine persönliche Belehrung und Weisung anschaut, wo Gott diesen Leuten damals in ihrem Entwicklungs- und Verständnisstand, mit ihrem soziokulturellen Kontext und ihren Umständen gesagt hat, oder ob man es als universelles Gesetz anschaut, wo jederzeit, immer und überall, für alle Ewigkeiten bis ins kleinste Detail unumstößlich gilt, je nachdem, ob man es so oder so sieht, kommt man auf ganz unterschiedliche Handhabungen von den genau gleichen Versen. Mit der ersten Sichtweise sieht man es als ein Zeugnis vom Handeln Gottes mit seinem Volk, wo man kann gewisse Mechanismen, Weisheiten oder Empfehlungen für unser Leben ableiten kann. Mit der zweiten Sichtweise ist für viele Brüder eine Diskussion beendet, weil die Bibel sagt ja ganz klar. Dann muss ich sagen, nein, Kollege, sie sagt nicht klar. Wenn sie klar würde sagen, dann hätten wir nicht 2000 Denominationen, wo die Leiter finden, sie sagen die besseren Bibelversteher als die Leiter, die es verlassen haben. Also was ist jetzt die richtige Sichtweise auf Tora? Ist sie jetzt eine unverbindliche Empfehlung oder ist sie auf den Punkt genau einzuhaltendes Gesetz? Oder stellen wir wieder die falsche Frage? Ist es also da wieder nicht entweder oder, sondern sowohl als auch und kommt halt darauf an, je nachdem. Ich glaube, es ist eine Kombination, die immer wieder neu erfordert, dass man jeweils neu Gottes Weisung für sein Leben in seinem Kontext sucht. Ohne Beistand vom Heiligen Geist und ohne Gemeinschaft mit anderen, die mit dir unterwegs sind, auf dem gleichen Weg, wird es schwierig, wenn du meinst, du kannst dich nur auf dein Bibelverständnis abstützen. Weil wir haben nicht nur bei der Übersetzung von einzelnen Wörtern wie Tora gewisse Nuancen, die zu unterschiedlichen Handhabungen führen können. Oder Jesus hat Aramäisch geredet, die Bibel ist entweder in Hebräisch oder Altgriechisch geschrieben worden. Und die korrekte Übersetzung in moderne Sprache, die ist teilweise ein bisschen schwierig. Ihr habt sicher auch schon mal versucht, also ihr, einfach die Mehrsprachigen unter euch, mal einen Witz zu übersetzen. Und dann hast du gemerkt, findet sie in der anderen Sprache gar nicht lustig. Weil die Redewendung macht in der anderen Sprache einfach überhaupt keinen Sinn. Und es kommt durchaus, gibt es gewisse Bibelstellen, wo der Übersetzer nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt hat, aber er hat den Spruch nicht verstanden, die Redewendung. Und wenn er sie dann wörtlich übersetzt, oder? Und 2000 Jahre später kommt einer in der anderen Sprache und schaut die wörtliche Übersetzung an, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass er zwischendrin mal etwas falsch versteht. Und Gott hat gewusst, dass das ein bisschen schwierig werden könnte. Glaubt ihr, oder? Das hat er gewusst. Vielleicht hat auch darum Jesus und die Propheten sehr oft Beispiel gebraucht aus der Landwirtschaft, wenn sie das Gleichnis gebracht haben. Weil Landwirtschaft, das versteht man durch alle Sprachen und alle Generationen und immer wieder, das ist irgendwie immer gleich geblieben. Oder? Das checkt man immer so mit Samen und Wasser und Wachsen und Sonnen. Und, oder? Das ist etwas, das über alle Kulturen und Sprachen gleich geblieben ist. Also ich glaube, Gott ist fähig, dort, was ihm wichtig ist, dafür zu sorgen, dass man dann das schon richtig versteht. Und offensichtlich ist er flexibel genug, dass, wenn man mal etwas falsch versteht, dass das nicht wirklich ein Problem ist. Und dass er weiss, wie man mit gewissen Ungenauigkeiten im Text umgehen muss. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, wie gross ist das Problem überhaupt? Und dann ist mir doch tatsächlich eine Anekdote in den Sinn gekommen aus meinem Buch, die genau zu dieser Thematik passt und vielleicht auch der Grund ist, warum ausgerechnet ich etwas zu diesem Thema erzählen darf. An dieser Stelle war ich gerade in Spanien, in einer Organisation, die Anständige, vor allem Drogensüchtige, von der Straße geholt hat und versucht hat, die wieder zu rehabilitieren und in die Gesellschaft wieder einzugliedern. Dort haben wir extrem viel geschafft. Wir waren also wirklich Tag und Nacht dran gewesen, bis zur Erschöpfung. Genau. Als sie uns dann auch noch zu Spezialeinsätzen am Sonntag aufbieten wollten, erhob ich Einspruch und fand, das gehe gar nicht. Abgesehen davon, dass wir alle schon auf dem Zahnfleisch liefen, sagt doch auch die Bibel, dass man am siebten Tag ruhen muss. Sie meinten darauf, dass Jesus auch am Sabbat geheilt habe und dies eines der alttestamentarischen Gesetze sei, welches im Neuen Testament durch Jesus erfüllt und aufgehoben wurde. Ups. Tatsächlich gibt es auch da unterschiedlichste Strömungen in der Christenheit, wo die Extremen der einen Seite finden, dass Jesus alle Gesetze bestätigt hat und immer noch alles von A bis Z zu erfüllen sei, während die Extremen des Gegenteils finden, dass Jesus die Ära des Gesetzes erfüllt und aufgehoben hat und jetzt die Ära der Gnade sei. Daher seien sämtliche Gesetze aus dem Alten Testament nicht mehr gültig und überhaupt fast alle Gesetze und Richtlinien auf ein absolutes Minimum reduziert. Und dann gibt es x Schattierungen von Gruppen, die irgendwo dazwischen liegen. Aber alle sind sie überzeugt davon, dass ihr Boss der unbestreitbare Oberbibelversteher ist. Alle anderen müssen schauen, dass sie die Erlösung nicht verzocken, indem sie ihrem Chef nicht glauben, dass er die Bibel am besten versteht. Ehrlich Leute, das Schwierigste am Christentum sind die Christen. Das größte Wunder ist, dass der Christus uns trotzdem liebt und Nerven für uns hat. Nun, wir hatten keine Nerven füreinander und die Diskussion eskalierte. Ich warf ihnen vor, Sklaventreiber zu sein, die in einem regelrechten Wahn, alles und jeden sofort retten zu müssen, in der eigenen Kraft darauf losrennen. Sie seien Kleingläubige, die Gott nicht zutrauen, dass er seinen Job auch ohne sie erledigt kriegt, wenn sie mal Pause machen. Der Gruppenleiter hingegen warf mir vor, rebellisch zu sein, mich nicht unterordnen zu können, keine Autorität zu respektieren und Bibelverse zu verdrehen, um die anderen Jungs im Stich zu lassen und egoistisch auf der faulen Haut zu liegen. Naja, mit rebellisch hat er wohl recht. Auf jeden Fall waren sie total überzeugt, dass sie so handeln mussten und Gott uns übernatürlich die Kraft geben würde, auch ohne Pause weiter zu ackern. Sie hatten mir ihre Verse zum Thema so zackig um die Ohren, dass ich ins Schleudern kam mit meinen Argumenten. Also schlug ich ein Timeout vor und stoppte die Diskussion, bevor es noch weiter ausartete und wir uns noch brüderlich aufs Maul hauen. Ich wollte fasten und beten und die Bibel nochmals zu dem Thema studieren, um zu checken, was jetzt wirklich Gottes Wille ist. Fasten soll ja helfen, Gottes Stimme besser zu hören. Nachdem ich mich dann am Abend nach einem Tag ohne zu essen zurückgezogen und alle Bibelstellen zum Thema studiert hatte, war der Fall klar. Ich hatte natürlich recht und ich war gewappnet, dem Leitbruder noch mal so richtig die volle Salbung zu pfeifen. Das würde ich auch Miguel melden. Wie seine Jungs hier die Bibel missachten und welche Sklaventreiberei sie da veranstalten, geht auf keine Kuhhaut. In dem Moment sagte mir der Heilige Geist, dass ich die Übung doch nochmals machen soll, diesmal mit einer spanischen Bibel. Ich ahnte sofort, dass dieser Wink meine Position erschüttern würde. Und tatsächlich, als ich dieselben Bibelstellen nochmals auf Spanisch nachlas, konnte ich deren Sichtweise nachvollziehen. Ich war platt. Ja Gott, was soll das denn jetzt? Natürlich sagen diese Bibelstellen grundsätzlich dasselbe und steht nirgends etwas völlig anderes drin, sodass man sagen könnte, dass bei der einen oder anderen Übersetzung bewusst etwas verdreht worden wäre. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn ihr in einem Wörterbuch nachschaut, dann können sehr viele Worte je nach Kontext mit verschiedenen Begriffen übersetzt werden. Der deutsche Übersetzer hat aus den 3-4 Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen und gemäß seinem Verständnis des Kontexts etwas mehr links rüber übersetzt, während der spanische Übersetzer genau dasselbe halt etwas mehr nach rechts herum übersetzt hat. Und so kommen also die spanische und die deutsche Christenheit zum Beispiel eben auch in diesem Thema auf so gegensätzliche Meinungen, dass sich die Ritter der absoluten Wahrheit wunderbar aufplustern und streiten können. Ja gut, aber was soll jetzt das? Ist die spanische oder die deutsche Christenheit auf dem Holzweg? Im Geist hörte ich die Antwort, dass ihm das Wurst sei. Was ihn viel mehr ärgert, ist, wie wir deswegen miteinander umgehen. Und ich solle doch mal den Römerbrief Kapitel 14 aufschlagen. Ja, das tut der Heilige Geist manchmal auch. Er sagt dir einfach eine Bibelstelle, wo du nachschauen sollst. Und du staunst oft nicht schlecht, wenn diese Stelle dann tatsächlich zur Situation passt. Dies war wieder sein Moment. Ich las also. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der impft. Und wer nicht impft, der richte nicht den nicht, der impft. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den fremden Knecht richtest? Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn. Denn er dankt Gott. Und wer nicht impft, der impft im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Gott ist offenbar kein Paragraphenreiter. Er sieht in das Herz, dort sieht er, dass beide, selbst wenn sie in einer bestimmten Sache das Gegenteil voneinander tun, sie es eigentlich im Glauben tun, ihm gehorsam zu sein. Und diese Herzenshaltung freut ihn. Ob jetzt die eine oder die andere Sichtweise immer oder nur situativ richtig oder falsch ist, spielt ihm offensichtlich nicht immer eine Rolle. Wenn er es wichtig findet, dann hat er ja die Macht einzugreifen. Genauso können zwei dasselbe tun und es ist nicht dasselbe für Gott. Wie eben Kain und Abel von vorher. Da wir eben nicht in das Herz sehen, sollen wir deshalb den anderen nicht dauernd irgendwelche Motive unterstellen und eben nicht richten. Also gerade heutzutage ist wieder das Unterstellen von Motiven extrem am Grassieren. Oder die eine Seite sagt sofort, ja, alles Egoisten, und die andere Seite sagt sofort, alles Schlafschaf und Propagandaopfer. Und hört auf, den anderen Motiv unterstellen, egal auf welcher Seite vom Argument er sind. Weil ihr seht nicht, was dem anderen im Herz läuft. Ihr wisst nicht, wer von euch die professionelleren und besseren Fake News gefressen hat. Wer von euch besser angelogen worden ist. Oder wer von euch die schlauere Erkenntnis bekommen hat und nur Dussel gehabt hat, dass ihm der die geschoben hat und der andere hat Pech gehabt. Oder hat es noch nicht genommen. Und wenn du in einer arroganten Haltung entgegenkommst, dann will er sie auch nicht sehen. Weil von einem, der meint, er sei viel schlauer, will er nichts hören. Genau, aber jetzt bin ich wieder abgeschweift. Wir wissen nicht, wer wo in seiner Entwicklung vor Gott steht und wir sollen uns auch nicht anmaßen, das zu beurteilen. Leider ist diese anmaßende Dauerbeurteilung ein grosses Hobby unter den Christen und die fromm maskierten Richt- und Kritikgeister gehören zu den grössten Plagen der Christenheit. Noch schlimmer als die Ritter der Bibelverse sind die Kritikgeister, die ihr Lästermaul als Gabe der Geisterunterscheidung verkaufen und dann so Sachen behaupten wie, der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass der oder die so und so in dies und das verwickelt ist und so drauf ist. Nein, hat er nicht. Das war der andere Geist. Schon vergessen, Satan heißt Ankläger. Der Heilige Geist ist kein Journalist, keine Drahtstante und kein Lästermaul. Er wird dir niemals etwas offenbaren, nur zu deiner Information, damit du Bescheid weißt und dich für etwas Besseres hältst. Wenn wirklich er dir etwas offenbart hat zu der anderen Person, dann weil er diese Person liebt und du dieser Person mit dieser Offenbarung dienen sollst, aber niemals, um diese Person bloßzustellen. Wenn du also auch zu den Bloßstellern und Lästermäulern gehörst, halt's Maul und schäm dich. Okay, schön, gut. Aber was ist jetzt mit der Bibel? Wie kann ich mich auf sie verlassen? Du kannst dich auf mich verlassen. Ja schön, aber dich verstehe ich oft nicht. Logisch, ich bin ja auch Gott. Wie kommst du auf die Idee, mich jemals komplett erfassen oder verstehen zu können in diesem Leben? Willst du jetzt den totalen Durchblick haben mittels eines Buches? Selbst der allerbeste Bibelkenner wird zu gewissen Themen immer wieder falsch liegen. Genauso absolut wie meine Wahrheit ist, so absolut ist auch die Unfähigkeit des Menschen, sie komplett zu erfassen. Waren nicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten die ultimativen Bibelkenner ihrer Zeit? Und hatten nicht genau sie es verpasst, als ich dann vor ihnen stand? Also muss ich die Bibel jetzt nicht mehr so ernst nehmen. Ich würde dir raten, sie sogar sehr ernst zu nehmen. Ah, Chef, ehrlich. Die Bibel ist ein Licht, das dir hilft, durch den dunklen Wald zu kommen. Sie ist aber nicht die Sonne. Eher eine Laterne, die dir hilft, im dunklen Wald auf dem Weg zu bleiben. Ohne sie bist du total aufgeschmissen im Dunkeln. Es hilft, wenn du dich mit anderen zusammentust, dann siehst du den Weg noch besser in ihrem Licht. Dort, wo nötig, zum Beispiel bei Leuten, denen ich einen apostolischen oder prophetischen Auftrag gebe, kann ich mit meinem Geist auch mal den Scheinwerfer anstellen, damit man weiter sieht. Leider tun die mit einer etwas größeren Laterne oft so, als wären sie jetzt der Oberförster. Sie benehmen sich, als würden sie den Wald nun in- und auswendig kennen und streiten sich mit denen, die sich für den Jägermeister halten, weil ich zwischendurch den Schein ihrer kleineren Laterne verstärkt habe. Das sture und oft arrogante Rumreiten auf dem eigenen Verständnis von Versen oder Erfahrungen bei gleichzeitiger Überheblichkeit dem gegenüber, der es anders versteht, ist mir ein Gräuel. Hör dir Paulus an. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Jetzt hast du natürlich die anderen, welche deswegen die Bibel fast völlig ignorieren und sich dann supergeistlich fühlen. Die meinen dann, sobald sie ein bisschen etwas von mir gehört haben, dass jetzt jeder Eindruck und jede Idee von mir geleitet sein muss. Die meinen, die können sich dann wunderbar aufregen über jeden, der ihre neue geistliche Autorität nicht anerkennt. Es braucht aber immer noch alle drei Elemente zusammen. Das Licht von meinem Wort, die Offenbarung meines Geistes und die Einheit unter meinen Kindern, wo jeder den anderen höher achtet als sich selbst. Während die einen also vor allem auf ihr Bibelverständnis und die anderen auf ihre geistliche Erfahrung setzen und diskutieren, was nun geistlicher ist, tun sich alle zusammen vor allem mit dem dritten Thema schwer, mit der Einheit. Mehr von meinem Licht hast du aber nicht, wenn du noch besser Bescheid weißt, sondern wenn du dich an Jesaja 58,7 und folgende hältst. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst oder zum Impfen zwingst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag und der Herr wird dich immer da führen. Okay, also gut. War wohl Zeit, mich bei dem Leiter zu entschuldigen und halt auch am Sonntag den extra Einsatz zu leisten. Denn nun war ich dort bei ihnen und sollte ihnen gefälligst keine Probleme machen. So erzählte ich ihm, was Gott mir gesagt hatte und bat ihn um Vergebung. Er meinte, na dann ist ja alles bestens und eine Woche Abwasch als Disziplinarmaßnahme. Nein, du Vollidbruder. Du müsstest jetzt kapiert haben, dass ich auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe und mir auch vergeben und in Zukunft, ach vergiss es, ich wasch ab. Gut, so viel zu dem Thema. Ansonsten habe ich das Buch geschrieben für alle, die sich noch nicht getraut haben, Gott die wirklich harten Fragen zu stellen. Und für all die, die von ihren ungläubigen Kollegen oder fast nicht mehr gläubigen Kollegen mit so Fragen ins Schleudern gebracht worden sind und ein bisschen Ermutigung brauchen. Und auch für die, die ein bisschen genug haben für einen frommen Verein und denen, die ihnen einen vollen Durchblick verkaufen wollen. Und nicht zuletzt auch für die, die sich jahrelang Mühe gegeben haben und es einfach nicht auf die Reihe bringen, ihren eigenen religiösen Ansprüchen gerecht zu werden. Für alle hat es Ermutigendes, Versöhnendes Lustiges und Trauriges. Genau. So, fertig jetzt mit der schamlosen Schleichwerbung. Also, wie hilft uns das jetzt alles, genau Gottes Gesetz einzuhalten? Indem wir lernen, Gott immer wieder neu zu fragen, worum geht es dir bei gewissen Versen überhaupt? In Bezug auf mich. Wenn müssen wir sie jetzt eher als situativ passende Empfehlung anschauen oder eben doch als universell gültig und ganz genau eingehaltenes Gesetz? Wenn du dabei den Buchstaben und Recht hat zur Hauptsache machst, dann viel Spass mit deinen Beziehungen. Den Buchstaben solltest du nehmen als Leitplanke für die eigentliche Arbeit, nämlich Gott zu fragen, was dich das angeht. Jetzt. In diesen Umständen. Worum es dabei wirklich geht. Und dann kannst du ihm vertrauen, dass er dir spätestens zur richtigen Zeit schon wird verklickern, was für dich gilt, wenn es ihm wichtig ist. Weil wir können uns über ein Gebot freuen, was nie steht. Du sollst dich nicht irren. Finden wir in keiner Übersetzung. Also, er hat nicht nur viel Gnade mit Sündern, er hat auch sehr viel Geduld mit ehrlichem Irrtum. Aber um sich schneller weniger zu irren, ist es hilfreich, wenn wir die Zusammenfassung darüber, was der Kern von allen Geboten ist, in dem sich alle Gebote automatisch erfüllen, wo uns Jesus dort dahin schon gegeben hat. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir also die vorgegebenen Verse nochmal in diesem Licht anschauen, dann ist es gar nicht mehr so kompliziert. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also durch seine völlige Hingabe an Gott und an uns. Durch die totale Liebe uns und dem Vater gegenüber hat er alles erfüllt. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Jetzt, weil er da am Schluss sagt, bis alles geschieht, meint er wohl nicht nur Gebot, sondern eben auch teilweise Weisungen und Empfehlungen und die prophetischen Aussagen. Also das gesamte Zeugnis der Bibel bleibt wahr und wird sich erfüllen. Auch wenn du teilweise oder zeitweise mal etwas falsch verstehst, kommen wir darum, nicht darum herum, uns vor allem an diesem Wort zu orientieren. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird gross heißen im Himmelreich. Also da geht es wohl darum, dass wir nicht willkürlich entscheiden sollen, was jetzt aus unserer Sicht ein grosses oder ein kleines Gebot haltet, sondern das, was du spürst, Gott von dir will, das gilt für dich. Und für das wirst du vor ihm gerade stehen, niemand sonst. Und darum langt manchmal ein Gefühl nicht. Du wirst irgendwie einen Zusammenhang finden zwischen dem, was du spürst und dem, was du liest. Und du sollst dabei integer sein. Das, was du vertrittst, sollst du auch leben. Und das, was du lebst, zu dem sollst du auch stehen und das gegen aussen vertreten. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also, obwohl es ohne Bibel echt nicht geht, ist eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer nicht eine noch schärfere Gesetzlichkeit, die unweigerlich zu einer besserwisserischen Paragrapherie 3 führt und zu fromm verpackter Organs führt. Sondern die bessere Gerechtigkeit ist, aus der Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten zu operieren und sich dann aus dieser Haltung am Wort Gottes zu orientieren und immer wieder das direkte Reden von seinem Geist zu suchen. So wirst du deiner Beziehung zu Gott und zum Nächsten gerecht. Wenn du dann also mit bestem Wissen und Gewissen einmal etwas falsch interpretierst, wird er das Gott zur gegebenen Zeit schon noch verraten. Und in der Zwischenzeit wird er gnädig darüber hinwegschauen, solange nicht allen anderen auf den Sack gehst damit. Falls du unsicher bist und zu viele Stimmen in deinem Kopf widersprüchlich sagen und schwer zu unterscheiden ist, was jetzt wirklich von Gott kommt, dann frag dich, welche Stimme welche Gefühle auslöst. In der Liebe Gottes gibt es keine Angst und keinen Druck und keinen Stress. Er leitet dich mit seinem Frieden. Wenn du dich also in eine gewisse Richtung entscheidest, dass du jetzt denkst, so ist richtig, und der unbeschreibliche Friede Gottes kommt, dann ist alles okay. Da können andere erzählen, was sie wollen. Wenn dir aber bei einer Frage der Frieden fehlt, dann such dir doch noch ein, zwei Leute, die du weisst, dass sie Gottes Stimme auch hören und eine gewisse Reife haben und bete mit ihnen. Oft werden sie dir helfen, zu verstehen, was dir den Frieden raubt. Das können nämlich ganz verschiedene Ursachen sein und kann ein Zeichen sein, dass du falsch liegst. Muss aber nicht. Manchmal kann dir nämlich auch eine richtige Entscheidung den Frieden rauben, weil in dir noch andere destruktive Haltungen oder Lügen wirken, die dir den Frieden rauben, obwohl du in dieser Frage richtig entschieden hast. Um solche Haltungen oder Lügen und diesen Fluch überhaupt zu erkennen und nachhaltig wieder loswerden zu können, brauchst du neben deinem Bibelverständnis eben auch die Offenbarung vom Heiligen Geist und den Beistand von denen, die mit dir beten. Darum bleibt es auch da bei einer Dreieinigkeit, dass du sowohl das Wort wie auch den Geist und auch Gemeinschaft brauchst. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.